Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Hallo, hallo da draußen. Das Beste zum Schluss ist unser Motto am Ende unserer Premierensaison hier in der ersten Sieben. Und heute freuen wir uns wirklich brutalst auf den weltweit erfolgreichsten Trainer der letzten 10 Jahre, Nikolai Jakobsen. Der wird gleich bei uns sein. Applaus, Applaus und Trommelwirbel. Und das Beste zum Schluss ist auch das Motto am Ende einer langen Saison für Spieler, Trainer und Clubs. Wir sind heiß auf das spektakulärste Event im Welthandball, nämlich das Champions League Final Four in der Kölner Lanxess Arena. Zum ersten Mal, das sagt die Statistik, seit 10 Jahren wird wieder mit zwei deutschen Mannschaften da agiert. Zwei deutsche Mannschaften am Start. Mit Titelverteidiger Magdeburg und dem THW Kiel. Hier ist die erste Sieben, Folge 21, mit Parkplatzeinweiser Westen und Hallenwart Schwalb. Tag.
Moin.
So, Hallenwart in der Lanxess Arena ist natürlich eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe, aber da sehe ich dich gar nicht, sondern in so einer Schulsporthalle, ne?
Ja, da bin ich auch aufgewachsen. Genau so kannst du mich einschätzen. Und die Frage, ich bin in so einer Dreifachsporthalle aufgewachsen.
Die man in drei Drittel.
Ja, natürlich. Du durftest nur im Drittel. Alles nur im Dritteltraining und konntest nicht richtig auf Tore werfen, musstest da irgendwie auf gemalte Umrandungen werfen oder in Kisten rein und hast da natürlich auch im Vorfeld im Flur vorne warten müssen und da haben wir die eine oder andere Lampe von der Decke geholt, da erinnere ich mich noch genau dran. Das fanden die Hausmeister immer super, wenn wir da in den Gängen rumgebutschert haben. Und die Hausmeister sind ja kleine Götter. So wie ich jetzt natürlich auch als Hallenwart, weißt du ja.
Ich kategorisiere Hallenwarte oder Hausmeister ja in zwei Abteilungen. Ne? Einmal diejenigen, bei denen Harz erlaubt ist und die anderen, die gleich mit einer Geldstrafe drohen.
Dazwischen gibt es nichts.
Wenn du was benutzt. Ja, was bist du für ein Typ? Harz ja, Harz nein?
Ja, eher der Geldstrafentyp.
Echt?
Nein, Quatsch, sag mal. Also ich bin Handballer. Ich weiß natürlich aber auch um die Problematik mit diesem Harz in der Halle. Das ist auch nicht ganz so einfach. Wenn du Training hast und die ganze Halle ist verharzt und dann kommen die Mamas und machen Bauch, Beine, Po da auf dem Boden. Und das ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Man muss schon auch ein bisschen auf alle Rücksicht nehmen. Auch wir Handballer, das machen wir ja auch.
Genau. Und ich glaube, Nikolai Jakobsen wäre nicht der, der ist ohne Harz. Und ich glaube, in Dänemark ist es auch ein bisschen anders geregelt. Da dürfen die, glaube ich, ziemlich weit unten schon anfangen in der Jugend.
Das ist auch so eine der Fragen, die wir mal Nico nachher mal stellen müssen. Das ist eine gute Idee, weil ich glaube, dass du recht hast, dass sie wirklich früh mit Harz anfangen können, weil sie natürlich auch technisch unglaublich gut mit Harz arbeiten. Und vor allen Dingen, sie haben auch noch so, ich erinnere mich daran, immer so ganz aggressives Harz auch gehabt, so ein bisschen anderes.
Ja, das schreibe ich mir auf.
Wirklich die Haut von den Fingern gezerrt hat. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ob da mal wirklich ein Unterschied besteht, aber
werden wir gleich erfahren. Viel passiert, würde ich sagen, Schwalbe, seit der letzten Ausgabe über den Schiedsgerichtsspruch in der vergangenen Woche und die Erfüllung dieser angeordneten Auflagen hat die HBL gestern dem Handballsportverein Hamburg, da bist du immer noch Vizepräsident, endgültig die Lizenz für die nächste Saison erteilt und damit ist der HSV in der Liqui Moly Handball-Bundesliga weiter mit an Bord. Das war wirklich eine wochenlange Zitterpartie, muss man sagen. Das habe ich auch dir anmerken können, dass das einfach sehr nervenaufreibend war. Wie hast du denn davon erfahren? Wann hast du davon erfahren? Wie war deine erste Reaktion?
Ja, ich habe das auch zeitnah erfahren, dass das alles gut funktioniert hat. Und ich freue mich natürlich riesig, dass der Handballsportverein Hamburg auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen kann und dass da jetzt auch alle Unklarheiten beseitigt sind und dass alles funktioniert. Und das freut mich sehr. Ist doch selbstverständlich.
Und wie war die Reaktion? Einfach nur durchpusten, Erleichterung oder?
Ja, ich glaube, so kann man es beschreiben. Es ist eher eine Erleichterung als alles andere. Und das ist natürlich auch, die letzten Wochen waren dann natürlich auch eine sehr schwere Zeit für alle Beteiligten, ist doch keine Frage. Und von daher pure Erleichterung.
Ja. Das merkt man dir auch an, auf jeden Fall. Der BHC hat ja jetzt als sportlicher Absteiger rechtliche Schritte eingeleitet. Insofern, das drückt schon aus, dass das immer noch kein schwebendes Verfahren, also was den HSV anbelangt, ja nicht ist. Aber da ist letztlich die Messe noch nicht gelesen. Und ich würde vorschlagen, und das die Botschaft an unsere Community, wenn dann tatsächlich mal Gras drüber gewachsen ist, in ein paar Wochen oder vielleicht auch Monaten, dann sprechen wir da einfach nochmal ausführlich drüber und mit ein bisschen Zeit dazwischen. Und ich glaube, das macht irgendwie mehr Sinn.
Genauso würde ich das auch sehen.
Jo, und jetzt haben wir uns wirklich einen absoluten Welttypen eingeladen. Der steht schon vor der Tür. Nikolai Jakobsen. Auf dem Briefkopf steht, festhalten, liebe Leute, Deutscher Meister 2016 und 2017, DHB-Pokalsieger 2018 mit den Rhein-Neckar-Löwen, Weltmeister 2019, 2021, 2023, also dreimal in Folge, und IHF-Welttrainer 2019 und 2021. Du hast ja gegen ihn noch gespielt, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Das fassen wir gleich auch nochmal an. Aber du hast ihn ja auch in deiner Funktion als Sky-Experte wirklich in den letzten Jahren häufig so ein bisschen aus der Distanz mal betrachten können und beobachten können, ne? Was ist dir aufgefallen bei ihm? Was findest du an ihm am faszinierendsten?
Also zunächst mal ist er natürlich ein cooler Typ. Also wirklich einer, den man sehr, sehr gern haben kann. Und ich habe ihn auch sehr gern. Ich finde, er ist authentisch, offen, ein bisschen verrückt, so wie sich das gehört. Und man merkt bei jedem Satz, den er so auch in den Auszeiten spricht, auch manchmal ein bisschen lauter, ein bisschen aufgeregter, wie so seinem Naturell entspricht, dass er halt einfach Ahnung hat. Und man sieht es auch in den Gesichtern seiner Spieler. Und da, das ist immer so ein Hinweis darauf, ob einer seinen Job wirklich gut kann. Wie gucken denn die Spieler, wenn er was erzählt? Und da sieht man schon, dass sie alle genau zuhören, dass sie aufpassen, dass sie versuchen, das auch aufzusaugen, was da an Hinweisen kommt. Und dann hast du deinen Job als Trainer richtig gemacht. Also es ist eine gute Kombination. Ich bin mir allerdings auch sehr, sehr sicher, dass Nico nicht nur das Gesicht hat, das er jetzt beim Spiel zeigt, nämlich ein sehr engagiertes. Ich bin mir auch sicher, dass er auch außerhalb des Spielfelds eine coole Socke ist und gut eine Mannschaft führen kann.
Dann werden wir das jetzt mal überprüfen.
Sollten wir. Da ist er. Da ist das Ding.
Moin.
Moin.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Eben gerade, als du noch vor der Tür standst, hat Schwalbe gesagt, der Nikolai Jakobsen, das ist einer, den muss man einfach gern haben. Der hat Ahnung vom Handball. Das ist einfach eine coole Socke. Das wollen wir natürlich jetzt überprüfen, ne? Wie hast du denn Schwalbe wahrgenommen, sowohl als Spieler als auch als Coach und dann als Sky-Experte?
Oh, als Spieler habe ich ja ein paar Mal gegen Schwalbe gespielt. Da war er ein bisschen älter als ich. Und ich habe in einer sehr guten Mannschaft gespielt damals. Er war ja clever und zum Schluss auch ein alter Fuchs, der wahrscheinlich mehr von Erfahrung als Schnelligkeit gelebt hat.
danke dafür.
Ja, bitte. Aber war ja einer der besten Halbrechten in seiner Zeit in die Bundesliga und hat ja unglaublichen guten Handball gespielt. Als Trainer war er ja so, wo du wusstest nie richtig, wo du ihn hattest. Er war bereit, Chancen zu nehmen. Er hat den Mut gehabt, was auch eine Stärke ist, dass man den Mut haben. Und ja, dann hängt das immer ab, auch von welcher Mannschaft man hat, ne? In Hamburg, wenn man nur Weltklasse-Spieler zur Verfügung haben, dann ist das einfacher, Dinge auszuprobieren, als wenn man die nicht haben, ne? Und dann hat er ja bei Hamburg sehr gute Ergebnisse gehabt. Dann hat er eine Pause gehabt und dann hat er versucht, bei den Löwen was zu machen, aber war schwierig. Und dann, ja, als Experte ist schwierig für mich, weil so viel habe ich, wenn ich ehrlich sage, nicht zugehört. Damals habe ich ja genug Spiele gehabt und war ja immer so. Damals haben wir ja immer gleichzeitig fast gespielt. So selten habe ich Bundesligaspiele in die Fernsehen gesehen.
Klar, logisch. Ja, damit kann ich gut leben. Also, was mich sehr freut, ist, dass du den Mut erkannt hast. Weil das habe ich immer versucht. Ich habe immer versucht, irgendwas zu drehen, irgendwas zu machen, irgendwie doch noch das auf meine Seite zu ziehen, dieses Ding, egal mit welchen Aktionen. Das hört man eigentlich relativ selten, weil das die Menschen natürlich auch nicht so sehr sehen. Ja, da muss man schon sich gut auskennen, um das zu sehen. Das erkenne ich bei dir auch. Du bist ja auch einer, der dann auf einmal die Mannschaft wieder umstellt in irgendwelchen wichtigen Situationen. Jetzt hier bei Dänemark auch. Ihr habt ja auch ein paar Spiele, die ziemlich eng sind. Aber so mutig sein, finde ich, das ist ein ganz wichtiges Ding für einen Trainer. Dass es nicht einfach so passiert, sondern dass man ein bisschen aufpasst und ein bisschen was anderes macht. Ja, also finde ich richtig, finde ich gut. Kann ich gut mitleben.
Und als Spieler, das müsste ja so Ende der 90er gewesen sein, ne? Du mit Dormagen,
Erinnere
Nico.
ich
Ah,
mich noch an
mit
ein
Kiel.
Spiel.
Was
Nico,
sagst
ich
du,
erinnere
Schwalbe?
mich noch an ein Spiel. Da hast du bei Dormagen gespielt, 97 oder so.
Ja, er
Da hast du mal gegen Wallau, ich glaube, 26 Tore in einem Spiel gemacht, in der
war
komischen Halle. Da war bei uns im Tor Zoran Jordic. Kennst du noch? Pascha,
Ja,
natürlich.
ja, 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 ja.
Der hat sich zum Schluss am Pfosten festgehalten, wenn du reingesprungen bist. Der hat einfach gedacht, du kannst mich mal. Ich will jetzt keinen mehr am Kopf vorbei haben und keinen mehr durch die Beine. Wirf ihn einfach rein. Kannst du dich noch an das Spiel erinnern? Weißt du das noch, von welchem Spiel ich da rede?
Also den
Oder?
Spiel kann ich nicht so erinnern.
Also ich müsste es nochmal googeln. Du hast da so viele Tore. Das ist mir heute noch so im Kopf, weil du hast da von außen so viele Möglichkeiten. Jetzt hat er vorhin gesagt, ich wäre nicht der Schnellste gewesen. Jetzt kriegt er von mir direkt eine zurück. Jetzt sage ich, Sprungkraft wie ein Amboss. Ja, null Hochsprung, aber ein Handgelenk und ein Auge hattest du. Das war unfassbar. Unfassbar. Obwohl ich ja finde, die Sprungkraft war jetzt nicht überragend bei dir, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
Ich bin nicht, ich lerne ja auch meine Außen. Ich bin ja nicht, hatte nie hochgesprungen, weil ich finde, hochspringen ist nicht immer das Wichtigste. Für mich ist das viel mehr wichtiger, dass du weit springen kannst, weg von Torhüter, weil dann muss die Torhüter sich bewegen. Wenn du hochspringst, ja, gut, kriegst du mehr Zeit, aber du kriegst die Torhüter nicht in Bewegung und die können ihren Ausfälle machen, wie die immer gelernt haben. Aber wenn du von die wegspringen kannst, dann müssen die sich bewegen und dann kriegst du die Möglichkeit, wenn du dann die Ruhe hast, dann kannst du deine Dreher innen machen, lange Ecke oder den Leger und sowieso. Ne?
Ah,
Der
logisch.
Torhüter, wir haben einmal ein Spiel in Minden gehabt. Kennst du Jakub
Ja,
Lüt?
natürlich, Lütti.
Und
Ja.
da habe ich ein gutes
Unser
Anfang
Torhüter.
gehabt. Ja, habe ein gutes Anfang gehabt. Ich glaube, ich habe ein paar Dreher, ein paar Leger gemacht und dann kam ich in einen Gegenstoß und dann ist er voll an mir gesprungen und hat mir mit seinem Fuß im Kopf getroffen. Und dann sind Pitti, weißt du, Klaus-Dieter Petersen war so
Ja.
sauer auf ihn. Was machst du, Lüdi? Ja, dann sag ihm, er soll aufhören mit den Scheiße und er soll normal werfen jetzt.
Ja,
Er hatte die Schnauze voll. Da kann ich mir vorstellen.
Er
Ich
hat die
erinnere mich noch
Schnauze
gut
voll
an
gehabt.
Pascha, der hat fast Tränen in den Augen gehabt. Einer der weltbesten Torhüter. Und zwar, der hat fast Tränen in den Augen gehabt. Der hat gesagt, das gibt's doch nicht. Was macht der mit mir? Also, du gehörst schon in eine Linie von den Jungs auf der Welt, die Dreher und die vom Auge her am besten waren. Wir haben es gerade vorhin nochmal besprochen. Ich fange immer gern an mit Alexander Karsiagiewicz. Ich weiß gar nicht, ob du den noch kennst.
Ja,
Das war so
den kenne
ziemlich,
ich noch.
das
Ja.
war der erste. Dann Jochen Fratz.
Fraß
Dann
war
kommst
richtig
du,
gut.
Jochen. Scholle hat das auch sehr gut gemacht. Dann du.
Ja.
Dann Uwe Gensheimer natürlich. Dann die ganzen dänischen Jungs. Klar.
Ja, ich finde auch, also Kretzel kriegt auch ab
Gretsche.
und zu wenig, weil er hatte auch
Ja.
viele gute Würfe. Ich muss auch sagen, eine meiner großen Vorbilder, wenn man das so sagen kann, war Gopin aus
Ja.
Russland.
Hat immer
Könnte
so
auch
gemacht.
viel.
Hat immer die Haare so zur
Ja,
Seite
immer.
gemacht. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, und ja, und er hat ja nur in der Nationalmannschaft links außen gespielt. Sonst war er immer Rückraumspieler, hat in alle Vereine fast Rückraum gespielt, war Torschützenkönig. Erik Heiers war nicht spektakulär, aber war unfassbar sicher. Ja, natürlich Lars Christiansen auch
Anders Eckert.
selber wenig. Ja, die sind zu jung, ne? Jetzt können
Ja, die
alle,
sind zu jung. Genau,
jetzt können
genau.
alle
Jetzt geht's.
außen
Ja,
das.
ja. Also vor allen Dingen auch
Damals war
alle
das ja
dänischen
nicht so.
Außen, oder? Alle dänischen Außen. Gibt es da irgendeinen Grund dafür, warum wir in Deutschland immer das Gefühl haben, dass ihr technisch besser seid als wir? Gibt es da einen Grund für? Was machen wir falsch auf gut Deutsch? Einfach mal so die Frage, weil ihr habt so viele gute Außen, ihr habt so viel, technisch so viele gute Spieler. Was macht ihr besser als
Wir
wir?
haben einen anderen Handballkultur in Dänemark als in Deutschland. Wir kommen in die Halle. Ich kann sagen, wenn Linus, jetzt ist er ein bisschen zu alt jetzt, ne? Aber hier in Gudme, wenn du Training, lass uns sagen, um 16:30 Uhr hast, dann gehst du vielleicht in die Halle um 15 Uhr und dann wirst du abgeholt um 20 Uhr von Mama und Papa. Wenn Linus in Leimen gespielt haben, war ein Training 16:30 Uhr, kommst du 16:25 Uhr und 18:05 Uhr gehst du wieder nach Hause, weil da ist kein Leben in die Halle. Da ist keine Cafeteria, da ist nichts. Ne? Du kommst zum Training und dann haust du wieder ab. Hier in Dänemark ist das ein Leben in die Halle. Da ist, du kommst dann, wenn 10 Minuten freie Zeit hast, läufst du mit deinen Kumpels rein, dann spielst du, dann hast du Spaß. Vielleicht ist eine Halle frei oder zwei Tore frei, dann kannst du spielen. Dann spielst du 2, 3 Stunden nach dem Schulen und so, ne? Und da ist da, wo du am meisten lernst. Und dann guckst du, okay, was kann Emil Jakobsen, was kann Magnus Landin oder früher haben die dann auf mich und Lars geschaut und dann sind die in die Hallen gegangen und haben das gelernt, was die im Fernsehen gesehen haben. Und da hast du einen ganz anderen Handballkultur in Dänemark, als du in Deutschland haben.
Und
Eine
ich,
Lebenskultur auch, so eine Lebenskultur.
ein Beispiel nochmal aus Deutschland denn dazu. Ne? Unser Kleinster, der ist 9, der ist halt auch total handballbegeistert. Und die haben jetzt ja Osterferien gehabt, 3 Wochen, und dann wollte ich mit ihm in eine Sporthalle einfach, um ein bisschen Handball zu zocken. Ne?
Keine
Ja,
Chance.
die
Alle zu.
Handballhallen oder die Sporthallen sind in den Ferien geschlossen. Also du kommst da
Klar.
nicht rein.
Ja,
Und
das
ich
kannst du
glaube, das
vergessen.
ist
Ja,
dann schon.
hier hast du in alle Ferien fast Handballschulen, ne?
Ja.
Dann gehst du 4 Tage in eine Handballschule, dann hast du 2 Training am Tag, Beachhandball, alle machen das in die Schulferien. Wenn Ferien gibt es in die Schule, gibt es hier Handballschulen, wo du dann, wenn du ja 9 bist, bis 15 Jahre, dann kannst du in diese Handballschulen gehen. Ja, und hier sind die Hallen nie zu. Also ich glaube, 3 Wochen sind die Halle in Gudme zu, aber sonst ist immer
Ja.
offen. Und dann hast du diese, was glaube ich, ein Riesen Ding geworden ist in Dänemark und ein Grund, dass wir jetzt so viele gute Spieler haben, dass wir diese Handballgymnasien haben, wo du 3 Jahre Gymnasium nehmen kann
Und da lebst du, wenn du, lass uns sagen, von 18 bis 22 wie ein halbprofessioneller Handballspieler. Du gehst in die Schule, du hast Handball 6 bis 8 Mal die Woche. Du kriegst das Richtige zu essen, du kriegst das richtige Menge von Krafttraining und so weiter. Und deswegen glaube ich auch, dass Dänemark diesen großen Schritt nach vorne gekommen ist.
Wir haben natürlich auch diese Handballinternate und jetzt mittlerweile diese Stützpunkte. Ich finde noch einen Grund, kannst du sagen, es stimmt nicht oder stimmt doch. Ihr seid einfach lockerer als wir. Ihr habt mehr Spaß an dem, was ihr da macht, mehr Spaß am Spiel, mehr Spaß am Tore werfen. Bei uns sieht es immer so alles ein bisschen angestrengt aus. Bei uns ist es immer so, ah ja, jetzt, wo, heute müssen wir gewinnen und müssen, müssen, müssen. Ich habe das Gefühl, bei euch ist das alles so von der Lebensart her auch ein bisschen entspannter rund um den Sport. Kommt mir nur das so vor oder seht ihr das genauso?
Ja, auf jeden Fall sind die Dänen ein bisschen locker und vielleicht haben auch, wie Schwalbe das sagt, ein bisschen mehr Spaß dabei. Wir spielen und haben mehr Spaß bei unseren Trainings, als was Sie gesehen haben, zum Beispiel mit Sille und Linus, die Handball gespielt haben in Deutschland. Da ist das alles so ein bisschen mehr stringent, wo in Dänemark ist das alles ein bisschen lockerer. Dann kann man sagen, in Deutschland hat viel besser Disziplin als die Dänen. So vielleicht eine Mischung wäre nicht so schlecht. Aber ich glaube, da wo die Unterschied ist, dass Schwalbe sagt zwar, dass die Internaten jetzt in Deutschland auch kommt, aber zum Beispiel bei den Rhein-Neckar Löwen sind 12 Spieler in ein Internat. Guck mal, bei Gudme hast du 80 bis 100 Spieler in einem Internat, ne? Und
Wahnsinn.
da ist ein Riesenunterschied. Du hast viel, viel mehr Spieler in Dänemark, die das macht.
Boah, das
Also
ist
ich
ja
glaube
irre.
einfach, Schwalbe, ich glaube einfach, die Lobby des Sports ist in Dänemark einfach größer in den Kommunen, in den Städten als in Deutschland. Also nochmal angefangen bei diesen Öffnungszeiten von den Hallen, weißt du? Also der Sport an sich spielt einfach im Leben der Menschen eine viel größere Rolle als in Deutschland, weißt du? Natürlich, das hat auch mit Geld zu tun, ganz sicherlich. Aber wenn du der Überzeugung und der Meinung bist, der Sport ist wichtig für die Kinder, egal ob die jetzt, keine Ahnung, irgendwann mal Handball-Weltmeister werden, sondern grundsätzlich die Bewegung und die Community und das Miteinander Beisammensein und dieser Teamgedanke, das ist uns wichtig und das fördern wir. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Diese Lockerheit ist vielleicht noch so ein Add-on, würde ich mal
Bin
sagen.
ich voll bei dir, bin ich voll
Ja.
bei dir. Aber die Ausstrahlung, die dänische Nationalmannschaft oder überhaupt die, sagen wir mal, auch die schwedische in weiten Teilen, diese Ausstrahlung, die sie bei so Turnieren haben, die ist schon ein bisschen lockerer, weißt du, das ist schon beeindruckend, wenn du dann jetzt zum Beispiel mal die Russen gesehen hast, die Russen, die durften mit keinem sprechen und waren völlig verkrampft und wurden vom Trainer 25 Mal angeschrien, wenn irgendwas war. Und da kommt so eine Dänenmannschaft, der Nikolai schreit sie vielleicht auch ab und zu mal an, aber in einer anderen Art und Weise. Das ist einfach ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr Miteinander. Ich glaube, da können wir viel lernen. Und was du sagst, der Sport in Deutschland hat nicht den Stellenwert, der ihm gebührt. Da bin ich voll bei dir. Wenn ich irgendwie mal was zu sagen hätte, würde ich sowieso sagen, dass man bis zum 18. oder 20. Lebensjahr in Deutschland einen Mannschaftssport betreiben müsste. Stell dir mal vor, alle würden Mannschaftssport betreiben, was das für uns bedeuten würde. Wir würden eine viel bessere Gesellschaft haben, wir würden viel mehr aufeinander aufpassen, wir würden das viel mehr Gemeinsamkeit lernen, weil ich glaube, das macht ja auch gerade der Sport aus oder der Handball ja aus. Stell dir mal vor, du bist bei Gudme da mit 80 oder 100 Jungs, die alle Handball spielen wollen, bist da dabei. Das ist doch mega, oder? Das hört sich für mich so mega schön an.
Ja.
Ja, aber in Gudme, die hätten locker 300 Jungs, wenn die Platz hätte. Aber das geht nicht. Aber Handball ist auch viel größer in Dänemark, als was Handball ist in Deutschland, ne? Weil in Deutschland ist ja konzentriert alles fast nur über Fußball, ne? Und dann hast du Wintersport und dann kommt Handball, Basketball, Eishockey und so weiter. Aber Fußball ist so groß in Deutschland. Hier sind die größten Sportler in Dänemark sind ja Landin, Mikkel Hansen, Gissel, Pütlich und zusammen mit Rasmus Højlund, Christian Eriksen und so weiter. Ne? Aber die sind auf Augenhöhe, die Handballer in Dänemark. Und wir haben ja viel, aber wir haben ja mehr Zuschauer im Fernsehen bei unserer Spiele als die
Irre.
Fußballnationalmannschaft haben.
Ja, Wahnsinn.
Ich erinnere mich noch an Zeiten, da waren die dänischen Handballspieler nicht so wichtig wie die dänischen Handballspielerinnen. Kann das
Ja,
sein?
das war, wo ich gespielt habe.
Ja, genau. Da
Da
waren.
waren die Frauen viel, ja, viel mehr populär als Männer, ne? Und war ja vielleicht die populärsten Sportler in Dänemark damals.
Ja, erinnere ich mich. Ich
Nochmal
meine.
einmal, Nikolai, wir hatten auch schon das Thema Harz, ne? Also ohne Harz wäre natürlich deine Spielweise nicht möglich gewesen und auch die von ganz vielen anderen auch, also Kretzsche, Gensheimer und so weiter und so fort. Und wir haben uns die Frage gestellt, ab wann, ab welchem Alter man in Dänemark Harz benutzen darf? In der Halle?
Wenn du C-Jugend bist, ne?
C-Jugend.
Ja,
Okay.
das war immer, wenn wir gegen deutsche Mannschaften gespielt haben, mit Linus' Mannschaft, waren immer erste Taktik, viel Harz annehmen gegen die Deutschen, weil die können nicht mit Harz spielen.
Ja.
Siehst du.
Und bei uns ist das,
Und das
glaube ich.
Kleber in Dänemark ist auch viel stärker als in Deutschland.
Das habe ich vorhin gesagt. Wir
Ja.
haben echt Probleme gehabt mit diesem Harz, weil uns sind die Fingerkuppen weggeflogen und sind die
Ja.
Fleischfetzen weggeflogen. Hundertprozentig, weil das ist so hart, so unglaubliches Harz gewesen. Boah, wieso ist das ein anderes? Bei uns, wir hatten damals Baumharz und bei euch war das was eine andere Zusammenstellung oder wieso ist das so hart gewesen?
Ich weiß das nicht, aber
Aber es war so,
wo ich
gell?
gespielt habe, war immer diese grüne Dose in
Ja,
Deutschland.
genau,
Aber
das
das
war das
war ja,
Baumharz, genau.
das war ja fast egal, weil das hat nicht viel geklebt. Wenn du dann diese dänische bekommen haben, dann hast du richtig Kleber gehabt.
Ja, irre, irre.
Und ich glaube, in Deutschland ist es also auch, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber da geht es, glaube ich, nicht um das Alter, sondern um die Spielklasse, ne? Dass es dann irgendwie heißt, alles klar, B-Jugend, Bundesliga oder sowas, da ist es erlaubt und dann darunter schon wieder nicht. Also ganz, ganz merkwürdig, aber sicherlich auch eine Komponente, so warum den
Da
technisch
glaube
so.
ich, dass es geht um Geld, weil du
Ja.
darfst die Hallen reinigen und alles wegen den Harz, ne?
Ja.
Weil eigentlich muss Deutschland, guck mal, so wie wenn, ich weiß nicht, die genau sagen, aber so wie ich das, dann spielt 1 Million Menschen in Deutschland Handball, ne? Und in Dänemark spielen 100.000 Leute. Eigentlich
Ja.
müssten ihr viel besser sein als wir.
Ja,
Ja, ich
natürlich.
glaube, es
Klar,
ist
ich
irgendwie
bin voll
so
bei dir, ja. Aber.
750, glaube ich, sind es in Deutschland, ne? Und bei euch über 100, ne? 125 oder sowas, ne? 1000.
Ja, vielleicht
Ja.
jetzt, aber nach Corona waren wir unter 100.000.
Okay, ja. Ja, das
Ja.
Verhältnis ist natürlich auch Wahnsinn, ja.
Und wenn du dann siehst, wie viele gute Handballer Nico jetzt zur Verfügung stehen, ist schon, manchmal fühlst du dich wie im Schlaraffenland, oder? Das ist schon toll, wenn man so die Position mal einzeln durchgeht, wer da alles bei dir dabei ist. War auch nicht immer so, oder?
Nein, nein. Früher hatten wir, und ich will jetzt nicht die Spieler, aber früher hatten wir immer gute Außen, weißt du, ne? Aber Rückraumspieler und Torhüter waren vielleicht nicht auf internationale Top-Niveau. Und jetzt siehst du, jetzt haben wir drei, vier Torhüter, die unter die ersten, ja,
Ja,
15
genau.
auf die Welt ist, ne? Unsere Rückraumspieler sind Weltklasse, unsere Außen sind Weltklasse, Kreisläufer.
Ja.
So da ist ein ganz anderer ja, Level jetzt als in die 90er und Anfang 2000.
Ja, vor allen Dingen auch auf der Rückraum-Rechtsposition finde ich ganz, ganz deutlich zu sehen, dass er da einen Zugewinn hat, weil ich fand, das war immer so ein bisschen die Achillesferse. Fand ich jetzt von außen, wenn man da drauf guckt, da ich ja Linkshänder bin, da hatte er nicht die große Auswahl. Er hatte da immer mal gute, aber nicht die große Auswahl. Und mittlerweile habt ihr ja auch Linkshänder ohne Ende. Und das ist, glaube ich, im Handball immer wichtig, dass man da auch tragende Leute dabei hat auf dieser Position.
Wenn wir schon bei halb rechts in Dänemark sind, ne? Emil Metzen, der wird ja jetzt zum THW gehen. Und das war, finde ich, auch in den vergangenen Jahren immer eine Problemzone. Ne? Halb rechts, Steffen Weinhold oft verletzt, Harald Reinkind, ja, schon internationales Topniveau, aber eben dann durch die Verletzung von Weinhold ja auch überspielt dann zum Teil. Wird der Emil Metzen den THW da auf der Position auf ein anderes Level bringen, Nikolai?
Ich glaube nicht, dass Emil THW auf ein anderes Level bringen wird. Das glaube ich nicht. Emil ist ein sehr, sehr guter Spieler. Er muss sich auch gewöhnen jetzt an die Bundesliga. Er wird auch mehr trainieren jetzt und härter Spiele jedes Woche haben. Aber auf einem ganz anderen Level, das wird er nicht hinkriegen. Da braucht er Hilfe. Ne? Bin gespannt, ob Elias auf die Mitteposition konstanter werden kann, weil das muss er. Für mich braucht THW einen, der das Spiel steuern kann und diese verlängerte Arm von Jika sein kann auf dem Spielfeld.
Also Typ Schmied, Typ Löwgren, wie es mal war.
Ja, aber die hatten auch mit Sargosen und Sarapet zwei sehr
Duvniak.
gute.
Duvniak auch.
Ja, Dulle, wenn er, jetzt spielt er ja vorne nicht mehr, ne?
Nein, 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 jetzt nicht
Aber
mehr, aber hatten
nein,
sie auch.
früher natürlich, Dulle war eine die kompletten Handballspieler aller Seiten, ne? So von daher, aber die brauchen eine. Elias ist ein Riesentalent. Und er kann zu einer der besten Handballer auf die Welt werden. Aber er für mich spielt ein bisschen zu naiv für eine Top-Mannschaft in die Bundesliga, weil du musst jedes Mal gewinnen. Er spielt für mich mit zu hohes Risiko noch, ne? Und das geht nicht in einen Top-Club in die Bundesliga.
22 ist er gerade geworden, ne? Ist also noch jung. Das ist aus deiner Sicht der Knackpunkt beim THW.
Eine Torhüterposition vielleicht auch noch, oder? Also ich
Ja,
meine,
aber das kriegen die ja jetzt hin.
ja,
Ne?
kriegen sie ja genau.
Ab
Das kriegen
25,
die
ja.
eine die besten.
Ja, aber Niklas hat da schon eine Lücke reingerissen. Einfach auch das Selbstverständnis, wie du gegen den THW spielst, ist jetzt ein anderes. Weil vorher
Aber den
hast du
letzten Titel, was THW gewonnen haben, war ja nur, weil Niklas
ja.
fast alle Spiele mit über
So.
40%, weil da waren THW auch nicht die beste Mannschaft.
So sieht's aus. Und jeder hat
Also
auch
siehst
Angst
du,
gehabt, gegen die zu werfen. Weißt du, das ist
ja,
ja
kann ich
so.
auch verstehen.
Ja, klar. Aber jetzt wirfst du einfach aufs Tor und denkst, ach, das wird schon. Und da hast du dir immer was ausgedacht und hat die ersten zweimal am Tor vorbeigeworfen, weil du irgendwie eine andere Idee im Kopf hattest.
Da wäre es doch vielleicht mal gut, nicht so wie Lütti als Torwart dem Außen eine zu verplätten, sondern als Kreisläufer oder als Außen dem Landin mal eine zu verplätten und dann zu sagen, ja, wenn der sich immer so dämlich in den Weg stellt, ne, dann soll er sich nicht wundern.
Das Problem ist, lieber Jens, dass wenn ein Torhüter eine abkriegt, weißt du, was dann passiert?
Dann kommt der Rest der Mannschaft.
Na, dann hält er noch besser.
Oder so.
Ja, das ist nicht. Und ich will jetzt zu Lüthis, wir haben nach dem Spiel damals gelacht und ein Bier zusammen getrunken haben. Schlimmer war es auch nicht, ne? Aber während des Spiels war er nicht zufrieden.
Also, um nochmal auf den THW zu kommen, die ja jetzt eben auch im Final Four am Wochenende stehen, siehst du den THW so ein bisschen in so einer Übergangszeit, bis dann vielleicht Achibar Göttu sozusagen auf dem Peak ist oder vielleicht noch einer dazukommt, ein Playmaker?
Ja, ich sehe auch nicht, dass THW nächstes Jahr eine Rolle spielt um die Meisterschaft. Da sind die noch zu jung und unerfahren und jetzt müssen wir gucken, was passiert auf dem Torhüterposition, ob die das irgendwie mit Barcelona lösen kann. Wäre, glaube ich, für Kiel unglaublich wichtig, wenn die das lösen können, aber ich weiß nicht, wie alle diese Dinge ist. Aber für mich momentan sind ein Mannschaft weit über alle anderen in der Bundesliga. Und das ist SC Magdeburg. Die haben eine unfassbare Mannschaft. Die haben einen unfassbaren guten Trainer, der die Mannschaft gut kennt. So lange, dass die anderen Mannschaften Magdeburg nicht zerstört und kriegen das irgendwie auseinander, dann werden Magdeburg auch die nächsten Jahre gewinnen. Da bin ich mir sicher.
6 Minuspunkte, ne? In 34 Spielen in der Liga, das ist schon absolut.
Ja, es ist Wahnsinn.
Ja,
aber die spielen gut.
Ja, die spielen einfach ihr Ding. Und mittlerweile glauben sie noch mehr daran. Die Zeit lang war das ja so, dass es immer so ein bisschen in Deutschland so, schafft man das mit den relativ kleinen Rückraumspielern und so. Mittlerweile haben sich durchgesetzt und der Glaube an ihr eigenes Spiel, der ist so enorm, dass sie da jetzt kaum vom Thron runterzuholen sind. Wobei ich könnte mir ja schon vorstellen, dass die Flensburger da noch ein bisschen näher rankommen. Das wäre so mein Tipp, weil die ja wirklich jetzt auch eine gute Entwicklung nehmen und auch über ganz, ganz viel Talent sehen. Also könnte ich mir schon vorstellen. Die Berliner sind ja auch dran, aber ich glaube, die Flensburger könnten da schon auch noch ein bisschen mitreden in der neuen Saison.
Müssen die. Also von Talent her und so müssen Flensburg die größten Konkurrent zu Magdeburg sein. Ne?
Ja,
aber genau. Irgendwie kriegen die Verletzungen und so weiter. Wenn die das nicht kriegen, dann haben die natürlich fast genauso gute Mannschaft wie Magdeburg. Aber ich glaube nur, dass Magdeburg sind so lange jetzt zusammen. Ja. Also es ist schwierig, du musst eine von die Stützpunkte da irgendwie wegkriegen.
Und das ist ja auch echt bemerkenswert, finde ich. Jetzt mal abgesehen vielleicht von Gisli mit seiner Schulterproblematik. Die haben halt auch echt kaum Verletzte, ne? Also was das Thema...
Ja, die haben schon Verletzte, aber die sind mittlerweile so breit aufgestellt, dass es ja auch gar nicht stört, weißt du? Auch wenn Gisli da länger ausfällt, das ist ja eine Sensation, wie er spielt, aber trotzdem geht es ja weiter, es geht ja erfolgreich weiter, dann kommt halt der Nächste, ein Smarason oder wer auch immer und spielt da ähnlich. Also die haben einfach so ein Hunger und Selbstverständnis auf der Platte, dass sie einfach über ganz, ganz viele Mannschaften erhebt und dann hast du natürlich auch nur 6 Minuspunkte. Klar. Und auch ein Trainer, der sie brutal antreibt.
Ja,
das ist natürlich und stell dir vor, du hast Philipp Weber und Michael Damgaard. Die spielen nur, wenn es notwendig ist.
Ja, genau. Aber und da weißt du, was da für Qualität kommt. Also ich meine, Michael Damgaard hat ja auch schon ein paar Spiele gewonnen.
Ja, James League letztes Jahr.
Die können jetzt in Köln nicht nur den Titel verteidigen, sondern das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League holen. Das ist schon absolut irre, keine Frage. Und ach so, nochmal einmal zurück zu Peres de Vargas, weil es mich interessiert. Emil Nielsen ist ja der Kompagnon sozusagen von Peres de Vargas. Hast du da Insider-Infos, dass der THW nochmal angreift bei Peres de Vargas jetzt für die neue Saison?
Nein, leider nicht. Okay. Nein, aber ich kann ja nur sagen, was ich machen würde. Ne?
Ja.
Und wenn du weißt, dass er sowieso in 25 hingeht, dann wäre das natürlich eine Option. Und wie man auch sagt, also für Barcelona, die haben eine der besten Torhüter der Welt jetzt mit Emil Nielsen. Ja. Also von daher können die Geld verdienen und immer noch einen guten Torhüter behalten. Also von daher wäre das vielleicht nicht so schlimm.
Vielleicht sogar dann mal einen als Nummer 2 holen, ne? Wenn Emil Nielsen so herausragend weiterhält, kannst du dir das ja erlauben. Und zum FC Barcelona lockst du ja ganz, ganz viele. Ne? Also das wäre nicht
so. Ich glaube, da ist das nicht so schwierig, Spieler hinzubekommen.
Sie haben ja jetzt am Wochenende Zeit, sich mal zusammenzusetzen.
Die Stadt ist ja auch... Genau, die Stadt ist ja auch nicht so schlecht. Sorry, Schwab, ich habe dich unterbrochen.
Was Sie haben ja jetzt die Zeit, am Wochenende sich mal zusammenzusetzen. Spielen ja gegeneinander.
Ja.
Und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass der THW auf jeden Fall einen Angriff macht. Bei den Spaniern weiß man nicht ganz genau, ob sich da vielleicht nicht ein bisschen in ihrer Ehre gekränkt fühlen, weil er jetzt dann weggeht und sagen, nö, das machen wir nicht. Weil ich bin mir nicht ganz so sicher, wobei ich die Verhältnisse in Barcelona nicht ganz einschätzen kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt gerade Geld brauchen oder nicht. Das schwankt ja in Barcelona immer so ein bisschen. Aber wenn sie kein Geld brauchen, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn auch behalten.
Ah. Ja. Und dann haben wir am Wochenende beim Champions League Final Four Mikkel Hansen, wirklich mein absoluter Lieblingsspieler aus den letzten 20, 30 Jahren, einfach von seiner Spielweise her, vom Typ her. Nikola, jetzt durftest du, muss man ja wirklich sagen, viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten. Bist du ein bisschen melancholisch?
Nee, noch nicht, weil ich hoffe ja, dass er, ja, muss ich aufpassen, dass ich nicht so viel sage, aber ja, gibt es auch ein Turnier im Sommer, dass er vielleicht mitteilt, ne? Also von daher, aber natürlich, wenn du in Köln bist und du Sonntag das letzte Spiel schaust in einen Verein, wird es vielleicht ein bisschen anders. Ja, schon ein trauriger Sommer, wenn du Spieler siehst, die aufhört, die ganz groß war. Und ja, das ist nicht nur Mikkel, aber auch Nicolas und jetzt Uwe hört auf und Canellas war auch eine, der viele große Dinge gemacht haben.
Ja, schon Wahnsinn. Hansen, Karabatic, Gensheimer in einem Atemzug, weil sie ihre Karriere beenden. Der ist ja, der wirkt nach außen oder zumindest hier in Deutschland, der ist schon so ein bisschen so distanziert. Also keiner, der sich in den Vordergrund spielt. Ne? Also Yellow Press und sowas ist ja auch, glaube ich, überhaupt nicht seins. Ist das so ein ganz entspannter, laid-back-Typ oder?
Nein, ist er nicht. So wie er gegenüber die Presse und so ist, ist er nicht in die Mannschaft. Ne? Fast würde ich sagen, er redet zu viel. Ne? Manchmal muss ich ihm sagen, er soll die Klappe halten, weil er redet zu oft und hat immer gute Laune, aber das war jetzt Schwalbe auch. Es ist so, wenn du einer der Besten auf die ganze Welt ist, dann hast du hohe Ziele und du stellst auch große Ziele für dich selbst und für die Leute, mit denen du arbeitest. Und das tut Mikkel auch. Also von daher ist er auch nicht immer der Einfachste, weil er große Ziele setzt für sich und die Mannschaft. Und er erwartet viel von die Leute neben ihm. Und von daher ist er, er ist eigentlich ein sehr, sehr guter Mannschaftsspieler. Er setzt eigentlich immer die Mannschaft zuerst. Es ist nicht so, dass er jetzt kommt und sagt, jetzt muss ich 12 Tore machen oder die Jungs muss jetzt meine Schuhe tragen und so weiter. So ein Typ ist er nicht.
Aber das hört sich für mich nach einem perfekten Leistungssportler an. Ich habe immer viel lieber Spieler um mich rum, die vielleicht ein bisschen zu viel erzählen, die man dann bremsen kann, als die gar nichts sagen. Weil wenn du eine Mannschaft hast, in der nicht kommuniziert wird, dann kannst du es vergessen. Aber wenn ja. Er ist ein Treiber.
Aber du kannst auch nicht 15 haben, der so viel redet wie der.
wenn er immer zuhören müsste, ist auch blöd. Aber dann lieber mal so einmal, sagt jetzt ist gut, jetzt halt mal den Sabbel, als wenn du ins Nichts greifst als Trainer, wenn du gar keine Reaktion kriegst und keine Mitteilung. Also von daher.
Aber ist auch ganz gut, dass du einen Typ wie Kierkegaard haben, der nicht so viel sagt. Dann ist das also ganz gut manchmal.
Absolut, ja. Absolut, absolut. Als ich bei den Rhein-Neckar-Löwen war, lag immer hinter mir im Bus. Er hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Wenn du da daneben saß, bist du selber ruhig geworden.
Ja.
Kierkegaard. Aber auch ein super Typ. Ich finde, er hat eine ganz tolle Entwicklung genommen. Oder?
Ja,
er kann das jetzt echt umsetzen, sein großes Talent.
Ja,
er ist immer ein großes Talent. Und ich finde auch, dass du ihn toll einsetzt. Muss man auch mal sagen, er braucht ja so ein bisschen, wie wird er eingesetzt und dass er da auf halb in der Abwehr ganz wichtig ist für dich und dass er auch mal auf außen kommt und dass er mal über den Rückraum die weiten Wege gehen kann, das ist genau sein Ding. Also ich finde, da hast du auch ein gutes Auge wieder mal bewiesen, wie man Spieler einsetzen kann, weil das halte ich auch für wichtig, oder? Ist ja auch wichtig.
Für mich ist das ja jetzt, wenn du Nationaltrainer bist, arbeitest du ja ein bisschen anders, ne? Weil du kannst als Vereinstrainer viel mehr bewegen. Guck mal, ich habe vielleicht 3-4 Mal im Jahr meinen Spieler da und So viele Trainings haben wir auch nicht. So für mich ist das ganz wichtig, dass ich viele Spiele schaue. Was machen die in ihren Vereinen? Was kann ich überführen zu der Nationalmannschaft? Kann Nick kommen jedes Mal und sagen, jetzt will ich das und das und das spielen, weil dann werden meine Spieler verwirrt, die können nicht die Dinge erinnern. So für mich ist das wichtig, dass ich weiß, okay, das machen die gut in ihren Vereinen und versuchen das in meine Konzept, Art und Weise auf die Nationalmann zu führen, so dass es, weißt du, ähnlich ist wie im Verein, ne? Und da muss ich das zupassen von allen Spielern, dass ich alle Qualitäten, aber natürlich ist viel unser Spiel über Gissel oder Pücklig und dann schaue ich natürlich mehr in diese Richtung und dann müssen die anderen sich auch ein bisschen einpassen da, ne?
Klar. Aber natürlich in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten, also was sie am besten können und wo sie sich wohlfühlen. Und man sieht das bei, ich finde, man sieht das bei Niklas, sieht man, dass er sich da in der Rolle wohlfühlt. Oder?
Ich würde ja nie dasselbe spielen für Niklas, als was ich für Matthias spielen.
Genau. Dann bist du aber schon, dann hast du schon eine Mannschaft auf hohem Niveau, wenn du das so einstellen kannst. Das zeugt, dass du um dich rum natürlich auch Weltklasse-Spieler hast. Und dann kannst du auch so einen Mann wie Mikkel Hansen dann natürlich auch einfügen. Ja, weil das ist ja genau der entscheidende Punkt. Ich glaube, er wäre nicht glücklich, wenn er nicht um sich herum auch Weltklasse-Leute hätte, die er auch fordern kann. Und das macht es ja eigentlich aus, was bei den Dänen so ist. Und wo wir in Deutschland Probleme haben, weil wir immer sagen, naja, auf ein paar Positionen sind wir halt nicht so besetzt. Die müssen wir so ein bisschen mit durchziehen. Da haben wir noch so unsere Probleme. Ich finde, das ist.
Ja, aber ich finde jetzt. Ich finde jetzt, da kommen jetzt junge deutsche Spieler. Also ich sehe das nicht so. Also in Deutschland kommt jetzt ein gutes, vielleicht dauert es 1 oder 2 Jahre noch, aber dann glaube ich auch, dass da bewegt sich was. So wie wir. Ne? Wir hatten in 2019, sind wir Weltmeister, ganz souverän geworden, sind wir aus der Gruppe rausgeflogen bei die EM in 20. Und dann standen wir da und was machen wir jetzt? Gehen wir weiter mit den alten Gruppe und versuchen nochmal 1 oder 2 Titel zu gewinnen? Oder versuchen wir jetzt mit den jungen Leuten wie Saustrup, Gissel, Lasse Andersson, Emil Jakobsen und so weiter, ne? Jakob Holm. Und ich glaube, da sind wir mit den jungen Leuten gegangen. Und das hat die älteren Leute wie Mikkel, Niklas, Mülgor, Lauge, Mense haben einen riesen Push in die Mannschaft gegeben und diese Spiellaune und ein bisschen viel mehr Frischheit in die Mannschaft reingebracht.
Ja. Die richtige Mischung macht's ganz zum Schluss. Und ich glaube auch, ich bin ja bei dir. Wir haben Talent jetzt wieder, aber es dauert ein bisschen. Und du weißt natürlich auch, dass der Druck bei uns in Deutschland doch immer ein enormer ist, ja. Es wird immer viel erwartet, es wird immer viel reininterpretiert und da ist halt die Art und Weise, wie wir im Moment spielen, auch ein bisschen in der Kritik. Weißt du, es fehlt halt so ein bisschen diese spielerische Leichtigkeit, diese Lösungen im Angriff, die bei euch eigentlich automatisch immer da sind. Ihr habt ja in fast jedem Angriff habt ihr eine gute Lösung. Da tun wir uns natürlich schon noch ein bisschen schwer im Moment.
Auf den ersten Blick.
Aber, Problem ist, dass es gibt immer so viele Experten im Januar. Ne?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Klar. Da gehen auch viele Kameras an, weißt du?
Das ja.
Ist so. Klar.
Ja.
Das du hast ja so. Gesagt, Nikolai, da gibt es richtig viele gute, junge Leute. Auf den ersten Blick kommt man natürlich auf Knorr, auf Lichtlein, auf Uschins, auf Späth, auf Fischer vielleicht. Siehst du da noch andere? Also sozusagen mit dem zweiten Blick?
Ich finde, der Junge, der in Eisenach spielt, der jetzt letztes Mal bei Nationalmannschaft, und dann sind Prägler und noch eine in Gummersbach, die sind auch für mich interessant. Und jetzt mit guten Kreisläufer und so weiter. Einzige, wo ich ein bisschen Herausforderung sehen kann, ist, wenn Andy im Tor aufhört, ne? Wer ist dann die nächste Weltklasse-Torhüter? Da kann ich
Stimmt, da haben wir uns doch gar keine Gedanken dazu gemacht. Hat er recht. Wir waren uns da so sicher, dass Andi Wolf da jetzt ewig drin steht, aber es stimmt, das ist eine Position. Aber wir haben natürlich David Späth. Also das wäre
David, so ja, aber du weißt auch, David ist ein Riesentalent und er wird auch richtig gut. Aber ist noch zu früh zu sagen. Er ist jetzt, was ist der? 21, 22. Er wird ja wahrscheinlich erst sein Besten in 5 Jahren sein. Ne?
Ja, ja.
Aber Spiele Andy Wolf noch 5 Jahre Nationalmannschaft.
Ja, ja, stimmt. Da müssen wir vielleicht nur jemanden finden, der David da ein bisschen hilft. Wobei ich 1000%ig davon überzeugt bin, dass er das packt. Also wirklich, wenn du seine Bewegung siehst, wenn du seine Ausstrahlung siehst, der wächst eigentlich jeden Tag. Und ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass er die große Torhüter-Geschichte in Deutschland weiterschreiben wird. Weil wir eigentlich immer gute Torhüter haben. Das war ja so grundsätzlich nie unser Problem. Ja.
Nee. Aber gut, ich will jetzt nicht diesen Druck auf David machen. Ich hoffe, er wird ein Weltklasse-Torhüter, aber ob er das bleibt, ist noch zu früh zu sagen, finde ich.
Ja.
Jetzt wird es in diesem Jahr, Nikolai, im Hause Jakobsen vielleicht ja noch verschiedenes Edelmetall geben. Ne? Also möglicherweise Gold bei Olympia, das ist ja auch noch das, was dir fehlt sozusagen, ne? Olympia-Gold. Und wenn ich mich nicht täusche, dann Silber mit deiner Frau zusammen. Ne? Ist das richtig, dass ihr dieses Jahr Silberne Hochzeit feiert?
25? Ja, das stimmt. Ja, hier 19. Juni.
Ach, jetzt 2 Wochen.
Muss Linette eine große Medaille kriegen.
So eine große wirst du gar nicht finden.
Nein, das stimmt. Sie hat einen unglaublichen guten Job gemacht.
3 Kinder, ne, habt ihr?
Und, ja, wir haben 3 Kinder, ja.
Und ja, als Ehefrau, die dann einfach häufig auch alleine ist, ne, weil der Ehemann unterwegs ist. Überall in der Welt. Eine große Medaille, große silberne Medaille, ja.
Aber ich glaube, das ist schon so vom Aufwand her, also Nationaltrainer in Dänemark zu sein, da ist man schon auch ab und zu mal zu Hause, oder?
Ja, jetzt.
Nicht so die weitesten Wege. Ja, sag ich ja, macht er jetzt auch schon ein paar Jahre. Also.
Ja, jetzt ist das ja ein anderes Leben, ne? Aber wenn du Vereinstrainer war bei den Rhein-Neckar-Löwen oder in Aalborg oder Spieler bei der THW und so weiter, wo wir unser bei den Mädels bekommen haben, da war ich nicht viel zu Hause. Und sie ist ja den großen Stützpunkt in die Familie.
Ja, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir da mal gegeneinander gespielt haben mit Aalborg? Aalborg gegen HSV? In dieser Halle, da war Metz, Mensa war da auch noch Spieler bei dir, wenn ich mich richtig dran erinnere. Stimmt das?
Ja, kann ich erinnern.
Ja, in diese Stahl mit den Stahlrohrtribünen oder was das
war.
Genau.
Das war in Aalborg gegen den HSV, irgendwas so 2012, 2013.
Ja, so die Ecke, ne? Genau.
Ja, ich glaube 2013.
Ja, ich weiß nicht, ist unentschieden ausgegangen, wenn ich mich dran erinnere. Ich glaube, war unentschieden oder sowas dort in der Halle. Habt ihr ein gutes Spiel gemacht?
Wir hatten so viele Verletzungen dieses Jahr gehabt. Ich habe ja mit 2 A-Jugend gespielt und dann mit Mess und ein Rechtshänder und musste viel mit 2 Kreis spielen. War ein bisschen ärgerlich, weil wir so viele Verletzungen in mein 2. Jahr hatten in Aalborg.
Aber war eine gute Truppe, kann ich mich noch.
War eine erinnern. Sehr gute Truppe. Erstes Jahr sind wir sicher Meister geworden. Da war einer der besten Spieler, den ich je trainiert habe, Christian Schelling aus Norwegen. Der könnte ja alles. Also Mikkels Arm ist unfassbar und Schelling ist fast genauso unfassbar. Ne?
Noch einmal zurück auf die silberne Hochzeit. Gibt es da bei euch in Dänemark eine Tradition, was ihr macht an dem Tag dann?
Es ist so, dann kommt Familie und Freunde und dann wird man geweckt mit Musik und dann trinkt man ein Gammeldansk, so ein kleines Schafes.
Schon morgens, oder was?
Ja, so um 7 Uhr morgens oder so, ne? Und dann hört man ein bisschen Musik und dann, ja, schätze ich, dass man kurz anstoßt und dann soll die Leute wieder abhauen. Ne?
Dann willst du
Und
deine Ruhe
dann,
haben.
ja, da will ich meine Ruhe haben. Und dann haben wir, ja, dann kommt unser Kinder, unsere nächste Familie sind hier dann den
Ja.
ganzen Tag mit uns. Ne? Und dann am Samstag haben wir dann eine kleine Feier.
Nice. Und wie lange wart ihr vorher zusammen, vor der Hochzeit?
Oh, wir sind jetzt 32 Jahre zusammen.
Puh, das ist eine Strecke. Aber toll.
Das ist eine weite Strecke, ne? Deswegen
Lenette,
gibt es
ne?
auch keine, ja, gibt's auch keine
Lenette.
Medaille, der groß genug ist.
Genau.
Ja, Schwalbe, dann würde ich doch sagen, wünschen wir Nico vor allen Dingen dafür erstmal
Ja,
alles
aber
Gute,
selbstverständlich.
ne, für die
Vor
silberne
allen Dingen seiner
Hochzeit.
Frau. Ja, sie braucht das auch.
Viel Glück weiterhin.
Ja.
Also, was sagtest du, 19. Juni gibt's Silber und in Paris dann ja vielleicht Gold. Das wäre
Oh, das wird aber
Das
eine
wäre
Aufgabe.
natürlich eine große Sommer. Aber man soll erinnern jetzt, diese Olympia wird das Schwierigste zu gewinnen, weil
Ja.
nie war eine Host so stark wie Frankreich. Ne? Und es ist klar, wenn die 24.000 Französen in diese Halle in Lille reinkriegt und die sind amtierende olympische Meister und Europameister, dann muss viel gut laufen,
Ja.
wenn du da Gold gewinnen willst. Aber das ist dein Ziel, das ist, deswegen fahren wir los, aber wissen auch, dass es eine harte Brücke wird, die
Absolut.
Franzosen
Absolut.
wegzubekriegen, ne?
Also da, ich glaube auch, also mehr Energie als die Franzosen in dieses Turnier reinstecken, kannst du nicht haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein großer Druck im eigenen Land. Karabatic und was weiß ich, was da alles mit
Ja,
reinspielt.
da wir viel, ist es nicht immer einfach, ne?
Nee.
Ne, aber es sind eine Weltklasse-Mannschaft, die zu Hause spielt. Das
Also können
passiert
wir
nicht
uns
so
wieder
oft
auf so
bei
ein
Olympia.
geiles Finale freuen. Frankreich-Dänemark, so wie jetzt bei der Europameisterschaft. Was ein
Boah, das war
geiles
brutal.
Finale.
Das war
So, ehrlich.
brutal.
Das war wirklich, ich weiß noch genau, also ich war wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es in deinem Interesse war, aber wir haben uns das angeschaut und haben alle gesagt, oh, hoffentlich gibt es Verlängerung, wir wollen es gerne noch ein bisschen länger gucken.
Das
Also,
Spiel darf
ja.
nie zu Ende gehen.
Ja, das ist ja
Ich
wirklich.
hätte natürlich gerne ein Tor in den letzten 2 Minuten gemacht, dann hätten wir gewonnen, ne?
Na klar.
Aber
Aber wir haben so
ja.
gedacht, so ein geiles Spiel, das hat so einen Spaß gemacht, da war so eine
Ich
Dynamik drin.
glaube, viele natürlich Frankreich, Dänemark, aber ich finde ja, Schweden ist ja genauso auf Augenhöhe, ne? Und ich als, also viele vergessen eigentlich, dass Frankreich diese letzte Tor bekommen haben, ne?
Ja,
Wenn
absolut.
Die Video geschaut hätten, dann wären Frankreich nicht ins Finale gekommen, ne? Aber jetzt ist das passiert. Aber für mich sind das die drei besten Mannschaften momentan auf die Welt. Und dann kommen eine
Norwegen.
Gruppe mit drei, vier, die auf einen guten Tag alles schlagen kann.
Und da gehört Deutschland dazu, oder nicht?
Da hört Deutschland dazu.
Ja. Norwegen.
Ägypten finde ich auch sind, also die sind so stark jetzt geworden. Und dann Norwegen und
Ja.
dann Spanien mit alle ihren Erfahrungen und dann Kroatien
Ja.
kommen auch jetzt und wird interessant jetzt mit
Ja.
Dagur, was er da bewegen kann.
Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, Nikolai. Vielen Dank,
Ja,
danke für
danke,
dein.
dass ich dabei da, sein dürfte.
Ja, selbstverständlich. Wir wünschen dir viel Glück, erstmal am 19. Juni.
Ja,
Ja,
danke.
und dann auch natürlich bei den Olympischen Spielen und bei allen weiteren Turnieren. Und ich freue mich, dich mal wieder zu sehen. Und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Bitte und viel Spaß euch beide. Guten Sommer. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann. Sonst, ja, macht's gut, ne?
Machen wir.
Alles
Danke,
Gute.
Nico. Danke.
Tschüss, Nico.
Ciao. Ciao.
Das war ein großes Vergnügen und so abwechslungsreich. Und du
Aber
hattest ja auch.
das war jetzt wieder sowas, das schreit schon wieder nach dem zweiten Teil, weil wir hatten so viele Themen jetzt, da sind auch ein paar
Ja.
Also ein bisschen runtergefallen. Also ich fand das spektakulär mit der dänischen Handball, was da passiert, was im deutschen Handball dagegen passiert, wie er das so sieht. Und er ist natürlich auch meinungsstark. Das finde ich auch super, super sympathisch.
Ja, genau, jemand,
der es halt auch sagt.
Da wollte ich drauf hinaus, du hattest ja auch in dem Intro gesagt, dass er offen ist, ne? Also der scheißt sich halt nichts, ne? Der bringt die Dinge auf den Punkt und überlegt nicht. Und das ist natürlich super, das hat echt viel Spaß gemacht. Und ich stelle mir das so vor, weißt du, so als kleiner Butcher jetzt in Gudmet zu aufzuwachsen, zu wohnen, wahrscheinlich jeden Tag irgendwie 5 Stunden in der Halle verbringen zu dürfen, Traum. Muss man ja sagen.
Traum.
Zig von gleichgesinnten Jungs und Mädels um mich herum. Das würde ich mir so wünschen für hier uns, für uns, ja. Für Deutschland.
Ich wäre so gerne in ein Internat gegangen, in ein Sportinternat.
Ja.
Weißt du, Schule, ja, genau, Schule, dann zusammen Hausaufgaben machen, dass das alles geklärt ist, dass man sich da keinen Kopf machen muss und dann voll konzentrieren auf den Sport. Und 6 Stunden am Tag, wenn sein muss. Alles, Fußball, Handball, alles Mögliche machen. Einfach Spaß haben, rumbutschern, ein bisschen irgendwann mal wieder Essen fassen, damit man Energie kriegt. Also ich stelle mir das auch sensationell vor. Ja. Und in Dänemark, dieses Leben in den Sportstätten, das ist ja auch in Schweden so, die haben ja zum Beispiel, oder in ganz Skandinavien, die haben ja da riesengroße Hallen. Die haben ja da Hallen, da sind Fußballplätze, Hockeyplätze, ein Handballfeld, und was weiß ich, was die da noch für Sportarten machen. Die sind alle unter einem Dach. Ja, und da ist das halbe Dorf, ist da in der Sporthalle. Das heißt, wenn du da nicht dabei bist, dann sagst du, ey, da will ich unbedingt hin, da muss ich hin, da ist was los. Ja, die leben anders. Mhm.
Vielleicht ist das ja mal ein Ansatzschwalbe für uns, da mal Anstöße zu liefern. Mal gucken, können wir mal drüber nachdenken.
Ja, genau.
Weil es wäre wichtig. Es wäre für viele ganz, also für viele Dinge, für viele Menschen, für viele Bereiche des Lebens und der Gesellschaft so wichtig, wenn wir
hundertprozentig, hundertprozentig den Sport, das Gemeinschaftsgefühl, das ist auch für Vielfalt, da ist jeder willkommen, da ist es egal, Hauptsache du hast Spaß an dem, was du da machst, und das würde so viele Probleme lösen, ja, die wir jetzt versuchen, verzweifelt irgendwie noch hinzubekommen. Wir brauchen bessere Sportstätten, wir brauchen gut ausgebildete Trainer, wir brauchen mehr Trainingszeiten.
Ja.
Da muss man einfach dafür Geld in die Hand nehmen.
Ja, sehe ich 100% genauso. Gib mir doch nochmal einmal eine Einschätzung, Final Four. Magdeburg, Aalborg, Barca, Kiel haben wir in der Verlosung. Hast du da vor deinem geistigen Auge einen Sieger?
Ja, also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich habe es ja selber erlebt. Ich habe ja auch zweimal als Trainer am Final Four teilnehmen dürfen. Da geht halt einfach alles. Das kannst du 0,0 einschätzen im Vorfeld. Null. Ja. Da geht es darum, welcher Torhüter hat jetzt gerade das Wochenende seines Lebens, welcher Schütze ist in Form seines Lebens, welche Dynamik bekommst du in deine Mannschaft an so einem Wochenende. Und da haben alle vier die Berechtigung und die Klasse, dass wenn das bei ihnen passiert, werden sie das Turnier gewinnen. Ganz einfach. Alle vier.
Habe ich nichts hinzuzufügen, und wir sind ja schon am Ende unserer Zielgeraden sozusagen, unserer Premierensaison von der ersten 7. Aber eine haben wir noch. Wir werden uns im Laufe der nächsten Woche, wahrscheinlich eher Ende der nächsten Woche, nochmal melden mit einem Saisonabschluss, werden über das Champions League Final Four sicherlich sprechen und nochmal in den Rückspiegel gucken, was alles so geboten war. Und hast du mitbekommen, ne, dass Nico unseren letzten Podcast-Gast Marco Grgic angesprochen hat, dass er den auf dem Zettel hat, finde ich cool.
Siehst du mal, ja, genau.
Ja. Siehst mal,
bei uns erfährst du nicht nur Sachen aus der Vergangenheit, sondern bei uns wird auch über die Zukunft berichtet.
Bitte! Alles Gute, mein Lieber.
Hopp, tschüss.
Euch da draußen danke für die Aufmerksamkeit.
Danke, ihr Lieben.
Tschüss.
Erste 7. Ein Podcast der Erste 7 Medienberatung und Content Production.